Es ist das Wichtigste, was wir machen können als Eltern, unsere eigenen Bindungsmuster zu reflektieren, unsere eigenen Verhaltensweisen zu reflektieren, ja, und auch unseren eigenen Umgang mit Emotionen zu reflektieren, ja. Weil Kinder lernen am Beispiel.
Gesund sein. Dein Podcast für mehr Gesundheit im Alltag.
Studien konnten zeigen, dass wenn wir solche positiven Überzeugungen über unsere Emotionen haben, dass wir dann in Momenten des Stresses eher das machen, was in dem Moment auch adaptiv ist, was hilft. Strategien vermeiden, die den Stress eher verstärken.
Weil das wir heißt, uns da nicht verstricken in unserer Bewertungs-,
so
Verdrängungs-,
ja.
Verurteilungs-, ja. Ich will das alles nicht
genau.
Fühlen.
Wir nehmen das an, genau, und sind dadurch beweglich im Inneren. Und da konnten Studien auch wieder zeigen, übrigens, dass gerade diese emotionale Beweglichkeit und Flexibilität übrigens auch in der Therapie prognostiziert, wer profitiert von der Therapie und wer bleibt eher stecken.
Super, super, super spannend. Und damit lernen wir also über diese Flexibilität der Nichtbewertung und vor allen Dingen auch der ich sag mal, Integration dieser ganzen Emotionen. Ja, weil es gibt ja Leute, die sagen, ja, ich bin halt einfach kein emotionaler Mensch. Was würdest du so einem Menschen sagen?
Das ist ein Hinweis darauf, dass wahrscheinlich das Wahrnehmen der eigenen Emotionen nicht balanciert ausgeprägt ist. Weil oder dass die Metaposition vielleicht etwas übersteuert ist oder besonders leicht fällt. Ja, weil wenn ich sage, ich bin nicht emotional, jetzt ist die Frage, kann ich fühlen oder merke ich, ich fühle nicht so richtig, dann kann es an der Wahrnehmung liegen. Ja, es kann aber auch daran liegen, dass die Metaposition, weil jede Funktion kann aus der Balance geraten. Deswegen war das, was du gesagt hast am Anfang so schön, disbalanciert. Ja, weil hier, die Metaposition kann disbalanciert sein. Wenn ich immer in der Metaposition bin, dann ist der Ärger nicht da, ja, die Angst nicht da, die Freude nicht da. Ich halte mich einfach komplett auf Distanz zu meinen Emotionen, statt eine gesunde Distanz einzunehmen. Ja, weil Wahrnehmen und Metaposition sind natürlich so, ne, balancierende Gegenpositionen. Wahrnehmen kann zu stark sein, Metaposition kann aber auch zu stark sein. Es geht um die Balance. Und das wären die beiden Wege. Wenn ich sage, ich bin nicht emotional, meinen viele Menschen damit, entweder ich fühle das nicht so, ne, oder ich kann mich davon gut distanzieren.
Und welche Faktoren sind es denn, die beeinflussen, ob wir das gut können oder nicht? Also die Empathie generell.
Oh, hier gibt es tatsächlich ganz, ganz viele Einflussfaktoren. Und ein Punkt sind tatsächlich unsere Bindungsmuster. Ja, das war auch Teil meiner Promotion. Meine Doktormutter Anna Buchheim, Professor Dr. Anna Buchheim, ist eine der führenden Bindungsforscherinnen weltweit. Und das war wirklich eine Fügung und ein Geschenk, dass wir uns kennengelernt haben.
Wie schön.
Über meinen lieben Freund, dem Neurowissenschaftler Damir Del Monte. Der hat uns vorgestellt, bin ich heute noch dankbar für. Und das hat dazu geführt, dass gerade eben ich auch die Bindungsforschung mehr in die Emotionsforschung, in die Dinge, die wir machen, integriert habe. Wir das zusammengeführt haben, weil wir lernen, oder ich fange mal anders an. Wenn wir mal, jeder, der Kinder hat, weiß, dass an ein Kind denken, was 2 Jahre alt ist, auf dem Spielplatz ist. Ja, und es fällt hin. Wo guckt es zuerst hin?
Mama oder Papa.
Genau, zu Mama oder Papa und guckt, lächelt die Mama jetzt, so wie du gerade? Dann weiß es, oh, alles gut, scheint nicht so schlimm gewesen zu sein. Ja, guckt die Mama schmerzverzerrt, weiß es, oh, scheiße, das war schlimm.
Dann fängt es an zu weinen.
Genau, na, es sei denn bitte, das Blut läuft die Knie runter, dann muss es auch nicht mehr mit dem Blick checken. Ja, das heißt, wenn wir zur Welt kommen, das vergessen wir so schnell, weil wir beide, wir sprechen hier gerade, ja, wir beherrschen Sprache. Was wir vergessen ist, wir sprechen seit 40.000 Jahren maximal. Und das wiederholt sich in der Entwicklung des Einzelnen. Das heißt, wir haben mehr nonverbal kommuniziert als Mensch in der Evolution als mit Worten. Und wenn wir zur Welt kommen, wenn wir noch keine Sprache sprechen, dann...
Das alles, was wir haben.
Ist das alles, was wir haben? Wir geben den Ereignissen unseres Lebens Bedeutung über die stille Sprache unserer wichtigsten Bezugspersonen. Das sind meistens die Eltern in dem Alter. Und deswegen ist Bindung ein präverbales Konstrukt. Bindung entsteht präverbal, ohne dass wir sprechen können. Und der Kern unseres Selbst, das hat schon John Bowlby gesagt, der Vater der Bindungstheorie, ist emotional. Der Kern unseres Selbst ist emotional. Weil der Emotionsausdruck das Einzige ist, was wir am Anfang haben, um uns zu orientieren. Und wir lernen im Schoße unserer Eltern, wer wir sind. Das Ich entsteht aus dem Wir. aus dem Emotionsausdruck, die Freude meines Vaters ist meine Freude, der Stolz meiner Mutter mein Stolz, die Angst und der Ärger meiner Eltern genauso. Und deswegen könnte man sagen, dass das, was wir da erleben, ist ein hochemotionaler Prozess. Wir lernen Regulation von unseren Eltern. Wie gehen unsere Eltern mit unseren Emotionen um? Koregulation, interpersonelle Regulation, das greift alles ineinander. Und deswegen sind die Bindungsmuster ganz, ganz entscheidend. Was zum Beispiel Studien zeigen konnten, eine sehr beeindruckende Studie, da hat man Kinder untersucht, jetzt lass mich mal kurz überlegen, die Kinder waren 5, 6 Jahre alt, genau, 5, 6 Jahre, die waren jünger, die waren 12 und 18 Monate. 12 und 18 Monate, das ist eine Studie von 2021. Und was man gemacht hat, ist, man hat mit diesen Kindern ein Bindungsexperiment gemacht, um das Bindungsmuster zu messen, im Alter von 12 und 18 Monaten, und konnte die Qualität der Emotionsregulation im Alter von 20 bis 35 Jahren voraussagen. Ja. Anhand der Bindungsmuster. Ja, und daran sehen wir, frühkindliche Bindungserfahrungen beeinflussen, wie wir mit unseren Emotionen umgehen. Das beeinflusst die Empathie. Das beeinflusst die Empathie, das konnten wir in unseren Studien zeigen. Das ist eine Studie, die letztes Jahr rausgekommen ist. Empathie und Emotionserkennung, wie Bindungsmuster das beeinflussen. Das beeinflusst den Emotionsausdruck und die emotionsregulativen Fähigkeiten.
Ich hatte
und jetzt,
Frage,
Stefanie, jetzt, entschuldige, jetzt, warte, halt deine Frage im Kopf. Ich wollte nur eine wichtige Sache noch sagen, bevor jetzt alle denken, um Gottes Willen, dann ist ja das Kind in den Brunnen gefallen. Ne? ja, Bindung ist tatsächlich veränderbar und das ein Leben lang. Und das konnten Studien zeigen.
Wunderschön. Und daran hält man sich ja als Elternteil immer so fest, weil nobody's perfect. Ich finde, das Einzige, was man einem dann vielleicht am Ende des Lebens vorwerfen könnte, ist, dass man vielleicht auch nie versucht hat, sich zu verbessern und das zu verändern, wenn man gemerkt hat, oh, hier liegt irgendwas im Argen. Und ich wollte diese Frage eigentlich viel später stellen. Zum Thema Elternsein. Aber jetzt bist du schon so schön, hast du schon so schön in dieses Thema eingeführt. Jetzt bleiben wir mal ganz kurz dabei. Was können denn Eltern, weil ich habe ganz viele Eltern, die hier zuhören, was können denn Eltern dafür tun, um die emotionale Kompetenz ihrer Kinder im Alltag zu fördern? Also was, wenn so die Key Cornerstones, wenn du das mal so runterbrechen könntest, was so wichtig ist, worauf man achten sollte?
Also, zwei wichtige Sachen. Das erste Wichtige ist, und das finde ich wahnsinnig erleichternd aus der Bindungsforschung, good enough. Mhm. Ja, die Bindungsforschung sagt, wir müssen nicht perfekt sein, wir müssen gut genug sein.
Mhm.
Das heißt, good enough. Also, sich erstmal locker machen. Mhm. Ja, auch wir sind Menschen und nur weil man mal nicht aufmerksam war, heißt das nicht, oh Gott, gleich alles vorbei. Ja, ich weiß noch, ich hatte mal einen, der mich angesprochen gesagt hat, oh Gott, ich werde jetzt Vater und ich muss bei der Geburt dabei sein, weil ich nur einen Tunnel von 10 Minuten habe, um eine Bindung zu meinem Kind aufzubauen. Um Gottes Willen, was für ein Anspruch.
Ja.
Da habe ich gesagt, na, lehn dich doch mal entspannt zurück. Das ist, die Evidenz sagt was ganz anderes. Ja, also deswegen, good enough, das ist das Schöne. Was die Bindungsforschung hier sagt, ist, ein wichtiger Faktor ist Feinfühligkeit.
Mhm.
Und Feinfühligkeit übrigens ist sehr dicht an der Definition von Mimikresonanz. Mhm. Feinfühligkeit, als Eltern feinfühlig zu sein, aber bitte nur good enough. Good enough, feinfühlig zu sein, heißt, wir definieren Feinfühligkeit, die Signale des Kindes zu erkennen, richtig zu interpretieren und angemessen und prompt zu reagieren. Wenn wir das prompt weglassen, sind wir bei dem, was wir bei der Mimikresonanz machen. Signale zu erkennen, richtig zu interpretieren und angemessen zu reagieren. Ja, weil wenn ich jetzt bei dir was wahrnehme und ich sage nach einer Stunde, Mensch, Stefanie, ich habe gemerkt vorhin, das hat dich sehr berührt, ja, dann sagst du, ja, stimmt, und wir können darüber reden. Bei einem Kind kann ich nicht nach einer Stunde sagen, bei einem 10 Monate altigen Kind kann ich nach einer Stunde sagen, übrigens, ich hatte vor einer Stunde das Gefühl, du hattest Durst.
Ja.
Ja, das funktioniert nicht. So, diese Feinfühligkeit, die ist eine ganz, ganz wichtige Säule, um eine sichere Bindung zu entwickeln. Und da steckt übrigens auch wieder eine Sache drin, nämlich die Emotionen anzunehmen, zu signalisieren, hey, du bist okay, wie du bist, mit all deiner Emotionalität. mit all deinen Emotionen und damit lerne ich nämlich, welche Einstellung habe ich zu meinen Emotionen? Darf ich meine Emotionen ausdrücken? Darf ich sie fühlen? Und jetzt passiert nämlich was Spannendes. Ich sehe deine Signale, reagiere darauf, interpretiere sie richtig, reagiere darauf angemessen und damit merkst du, hey, meine Emotion ist in Ordnung, annehmende Haltung. Du lernst selber, darüber deine Bedürfnisse wahrzunehmen, überhaupt zu merken. Ja, das ist ein Lernprozess. Das heißt, du verstehst dich selbst besser über die Rückkopplung mit anderen. Gleichzeitig ist das wieder die Grundlage für Empathie und wir lernen natürlich auch hier die Regulation. Ja, ich schreie als Baby und meine Eltern beruhigen mich, schaukeln mich und dadurch lerne ich, ich integriere diese Fähigkeit der Regulation. Hier entsteht sowas wie ein Hafen der Sicherheit. Und wenn wir dann erwachsen sind, tragen wir diesen Hafen der Sicherheit in uns und können uns selbst beruhigen. Und deswegen ist Feinfühligkeit ganz wichtig und man kann es nicht oft genug betonen, damit steckt gleichzeitig die zentrale Botschaft drin, jede Emotion ist in Ordnung.
Mhm.
Und das zu vermitteln, dass jede Emotion in Ordnung ist und dass wir jede Emotion annehmen dürfen. Das heißt übrigens nicht, eigene Grenzen setzen zu können. Das heißt, natürlich haben auch wir als Eltern ein Recht auf Ruhe. Ja, die Frage ist bitte nur, wie alt ist das Kind?
Ja.
Ja, und ich finde eine Formulierung von Karl-Heinz Prisch, auch einer der führenden Bindungsforscher in Deutschland, wundervoll. Der hat mal gesagt, ich habe 2006, glaube ich, bei Karl-Heinz Prisch eine Ausbildung gemacht zum Thema Bindung. Und der hat mal gesagt, ein Kind mit einem Jahr, das schreit nicht, um die Eltern zu nerven. Ja, das ist wie, als wenn das Kind 110 wählt. Und jetzt stell dir Folgendes vor, du sagst einfach, du bist bei der Polizei, du klingelst Telefon, da wählt jemand 110 und du sagst dir, ach, da gehe ich nicht ran. Ja, nach 5 Minuten ist das bestimmt erledigt. Dann rufen die nicht mehr an. Ja, und wenn wir das so machen, was man manchmal hört, lass doch einfach schreien, das hört schon auf. Ja, das Kind wählt 110 und na klar, es hört irgendwann auf, weil es denkt, es bringt eh nichts, wenn ich bei der Polizei anrufe, die kommen eh nicht. Ja, und jetzt gibt es hier 2 unterschiedliche Strategien. Entweder merke ich, da ist einigermaßen verlässlich jemand, der sich um meine Bedürfnisse kümmert. Dann entwickle ich eine sichere Bindung mit der entsprechenden Flexibilität auch in der Regulation und in der ganzen Emotionsverarbeitung. Die andere Möglichkeit ist, ich merke, egal wie und oft ich schreie, da kommt eh keiner. Dann entwickelt sich daraus eine unsicher distanzierte Bindung. Unsicher distanziert heißt, ich fange an, das Autonomiebedürfnis überzubetonen und das Bindungsbedürfnis abzuwerten. Das heißt, Selbstständigkeit, Autonomie werden überbetont. Ich will nicht von anderen Menschen abhängig sein. Ich reduziere meinen Emotionsausdruck nach außen. Ja, da konnte man in Studien zeigen, das ist die sogenannte fremde Situation. Das ist ein Experiment, wo man die Bindungsmuster beim Kind misst, also die Bindungsqualität zur Bindungsperson. Ja, und es läuft normalerweise so, das haben bestimmt einige schon mal gehört. Ja, da geht man in eine fremde Situation, einen freundlich eingerichteten Raum mit Spielzeug, fremde Person ist auch anwesend und zum Beispiel die Mutter. Und dann geht die Mutter raus, kommt wieder rein, geht wieder raus, kommt wieder rein und man guckt sich die Momente der Trennung und Wiedervereinigung an und kann dann verschiedene Muster sehen. Und was man da zum Beispiel gesehen hat, ist, Kinder mit einer unsicher vermeidenden Bindung, ja, bei Kindern nennt man das unsicher vermeidend, bei Erwachsenen später unsicher distanziert, da ist es so, dass die Mutter geht raus und die spielen einfach weiter. Die Mutter kommt rein, die spielen einfach weiter. Wenn man aber sich den Cortisolspiegel anschaut, sieht man, die haben richtig Stress.
Oh Gott.
Mhm. Aber die Aufmerksamkeit ist fixiert auf das Spielen, auf die Exploration.
Mhm.
Bei den sicheren, gebundenen Kindern, ja, bei denen ist es so, dass die, wenn die Mutter rausgeht, schreien, sich aber auch beruhigen lassen, wenn die Mutter wieder reinkommt. So, und dann haben wir noch die unsicher ambivalenten Kinder. Bei Erwachsenen spricht man hier von unsicher verstrickter Bindung.
Mhm.
Unsicher ambivalent in der Kindheit ist, die schreien, wenn die Mutter rausgeht und beruhigen sich auch nicht, wenn die Mutter reinkommt. Und was wir hier sehen, ist eine Verschiebung der Aufmerksamkeit auf die Mutter, auf die Bindungsperson. Das heißt, sie spielen gar nicht richtig, sondern beobachten die ganze Zeit, ob die Mutter drin bleibt, da bleibt. Das heißt, das Bindungsbedürfnis wird überbetont und dadurch die Aufmerksamkeit fixiert. Und was wir hier tatsächlich dann sehen, ist, dass das korreliert mit der Erfahrung, dass du nur laut genug schreien musst und dann kommt jemand. Du schreist 5 Minuten und immer lauter und dann kommt erst jemand. Ja, und dann merkst du, du musst hochregulieren, damit jemand kommt. Unsicher vermeidend heißt, du lernst, du musst runterregulieren, weil es kommt eh keiner. Und jetzt fragt man sich, warum machen Kinder das? Aus einem ganz einfachen Grund. Wenn du schreist und es kommt keiner, hast du zweimal Schmerz. Einmal hast du ein Bedürfnis, du hast Durst, du schreist.
Mhm.
Durst ist blöd Und jetzt kommt die Person nicht und soziale Ausgrenzung, sozial nicht beachtet werden, aktiviert die Schmerzmatrix. Das heißt, du vermeidest ein Problem, nämlich dass du rufst und du merkst, es kommt keiner, indem du einfach nicht mehr schreist. Ja, und deswegen lernst du da, runter zu regulieren. Und dann haben wir noch ein viertes Muster, das wäre die desorganisierte Bindung. Ja, und damit sind wir im Traumabereich. Das ist bei Erwachsenen dann die unverarbeitete Bindung, wo wir von Bindungstraumata reden.
Ja.
Genau.
Und die zeichnet sich aus durch?
Also die zeichnet sich aus durch ein Kollabieren der Emotionsregulationsstrategien, durch widersprüchliches Verhalten. Die Mutter kommt wieder rein, das Kind rennt hin, bleibt stehen, erstarrt und dreht wieder um und rennt weg. Ja, widersprüchlich, da kollabieren die Regulationsstrategien. Und dieses Muster entsteht durch einen Zustand, das kann man jetzt im Englischen sehr schön erklären durch ein Wortspiel, durch einen Zustand von Fright Without Solution. Das heißt, wenn wir uns Folgendes vorstellen, wir sind klein und wir haben ein Bedürfnis und wir schreien, wir wollen zu unseren Eltern, die sind unser Hafen der Sicherheit und die lösen jetzt aber gleichzeitig Angst bei uns aus. Jetzt habe ich Fright Without Solution. Ich selber bin im Angstzustand, kann aber nicht an meine Person gehen, an die Person gehen, die mir eigentlich Sicherheit geben soll, weil die mir wieder Angst auslöst. Und jetzt habe ich einen inneren Konflikt, den ich selber nicht löse. Und hier greifen jetzt laut der Bindungsforschung sogenannte Abwehrprozesse. Das heißt, wir blenden die Informationen aus, die uns Stress machen, die den Konflikt erzeugen. Und jetzt passiert was ganz Spannendes. Und das konnten wir in einer Studie letztes Jahr zeigen. Da hatten wir Jugendliche, 20, 22-Jährige und haben die Emotionserkennung und die Empathie gemessen. Und das waren primär Borderline-Patienten mit unverarbeiteter Bindung dann bei den Borderline-Patienten.
Yeah.
Und was wir da zeigen konnten, ist Folgendes. Und dazu jetzt eine kleine Idee. Fright Without Solution kann auf zwei Pfaden entstehen. Pfad Nummer eins, die Eltern sind frightening, bedrohlich. Das heißt, sind wütend, drücken Ärger aus, bitte, bis hin zu Gewalt und so weiter. Hier haben wir die Bedrohung und die Einschüchterung. Oder die erzeugt Fright. Oder die Eltern sind nicht frightening, sondern frightened. Sie sind selbst traumatisiert, emotional überfordert, hilflos, ängstlich. Und hier überträgt sich die Angst über die Emotionsansteckung. Das heißt, wir haben Angst und Ärger. Und jetzt wird es ganz spannend. Jetzt haben wir in unserer Studie zeigen können, dass die Probanden im Alter von 20, 22 bei unverarbeiteter Bindung tatsächlich erstens im Vergleich zu einer gesunden Kontrollgruppe und im Vergleich zu den Borderline-Patienten, die eine organisierte Bindung hatten, organisiert heißt entweder sicher oder unsicher distanziert, unsicher verstrickt, die eine organisierte Bindung hatten, hatten die Unverarbeiteten eine Einschränkung der Emotionserkennungsfähigkeit und zwar insbesondere bei zwei Emotionen, Angst und Ärger. Da ist die Emotionserkennungsfähigkeit teilweise eingebrochen auf 20-15% nur noch von durchschnittlich 60%. Das bedeutet, was wir hier sehen ist, die haben gelernt, es ist besser, wenn ich Angst und Ärger nicht sehe, weil in dem Moment, wo ich als Kind den Ärger meines Vaters nicht mehr sehe, habe ich diesen Konflikt nicht mehr, weil es nicht mehr angstauslösend ist, weil ich die Emotion ausblende. Ja, und das hat sich dann auch noch im Alter von 20, 22, 25 gezeigt. Also hier sehen wir auch wieder, wie die Bindungsmuster die Emotionserkennungsfähigkeit letztendlich beeinflussen.
Ja, danke für die Darlegung dieser ganzen, erstens der Studienlage dazu und auch zu dieser ganz deutlichen Verbindung eben zwischen der Empathiefähigkeit und der frühkindlichen Bindungen, die man erlebt. Wenn man jetzt als Elternteil gedacht hat, keine Ahnung, man hat kleine Kinder, und das ein oder andere Verhalten kann man zum Beispiel bei seinen eigenen Kindern erkennen. Da würdest du sagen, macht es Sinn, therapeutisch zu intervenieren? Oder wie fängt man da am besten an, das irgendwie, ich sag mal, anzugehen?
Sag mir mal ein Beispiel, was du beobachten würdest.
Naja, wenn du zum Beispiel beobachtest, dass dein Kind zum Beispiel diese Bindungsverwirrung hat, ja, dass du es abgibst. Oder beispielsweise ganz normale Situation, ja, dein Kind geht in die Kita und du gewöhnst es einfach ab und das akzeptiert das sozusagen. So, es gibt ja solche Kinder. Ist das dann direkt ein Zeichen dafür, dass irgendwas nicht in Ordnung ist?
Nein,
oder?
Um Gottes Willen.
Ja.
Um Gottes Willen, soweit würde ich um Gottes Willen nicht gehen. Ja. Ich würde aufpassen, nicht zu psychopathologisieren, das ist ganz wichtig. Ja, aber was man natürlich auch machen kann, ist, sich selber zu reflektieren. Und das ist der Punkt, dass man selber natürlich meist involviert ist. Ja, also ein Kind, was man in der Kita abgibt und was am ersten Tag erstmal schreit und nicht will, das ist eine völlig gesunde Reaktion. Und das ist erstmal die wichtige Nachricht. Ja, dass, wenn man sich dieses Experiment fremde Situation anschaut, ja, und man fragt die Leute, welches Kind hätten sie gern, dann sagen die meisten, oh, das, was die ganze Zeit weiterspielt, ist ja super. Ja, und dabei ist das unsicher vermeidend. Na, also da zu sagen, hey, pass auf, es ist normal. Weißt du, und ich erinnere mich an eine Schlüsselsituation. Wir haben im Bindungssystem haben wir Annäherungsverhalten und Signalverhalten, was uns helfen kann, die Signale besser zu verstehen. Und dann haben wir auf Gegenseite der Bindung die Exploration. Und ich erinnere mich an eine Situation, da war unsere Tochter, ich glaube so 3 oder 4, ja, und ich wollte zum Sport gehen und es war ein Babysitter zu Hause, meine Frau war gerade nicht da und der Babysitter war, glaube ich, erst das 2. oder 3. Mal da. Und auf jeden Fall wollte ich gehen und meine Tochter guckt zu mir und krabbelt in meine Richtung. Ja, und wenn sie krabbelt, ist sie wahrscheinlich jünger gewesen. Ich glaube, die war so 2 oder 2,5, merke ich gerade in meiner Erzählung. Ah, die Zeit vergeht so schnell, oder? Und jetzt sind die 16 und 18, das ist der Wahnsinn.
Oh Gott.
Also auf jeden Fall in den jungen Jahren. Und sie krabbelt in meine Richtung. Jetzt sehen wir hier Annäherungsverhalten. Sie nähert sich an. Ja, und ich gucke sie an, sie guckt mich an und ich gehe noch einen Schritt und sie fängt an zu schreien. Signalverhalten. Alles Zeichen eines aktivierten Bindungssystems. Jetzt hätte ich einfach sagen können, pass auf, ich gehe einfach und die hört schon auf zu schreien. Bin ich zurückgegangen, habe mich hingesetzt. Ja, dann kam sie zu mir, hat sich auf den Schoß gesetzt und dann irgendwann fing sie an, im Raum rumzugucken. Explorationsverhalten. Dann ist sie wieder weggekrabbelt, hat zu mir geguckt. Die Babysitterin angeguckt, hat angefangen zu spielen. Ich bin wieder hin, habe gesagt, Schatz, ich gehe jetzt dann, ich gehe zum Sport. Ja, hat sie wieder geguckt, ist sie wieder zu mir gekrabbelt. Ich habe sie wieder auf den Schoß genommen. Ja, also ich kürze das ab, das ging 10, 15 Minuten. Nach 15 Minuten konnte ich ganz entspannt gehen. Mhm. Da hat das Bindungssystem einfach nur gescheckt, hey, reagiert ihr denn auch, ist ihr denn auch da? Ja, und das finde ich ganz spannend. Bitte, das kann manchmal auch länger dauern.
Ja.
Aber das ist eine normale Reaktion, die erstmal da ist vom Bindungssystem. Und bitte natürlich, in manchen Momenten müssen wir gehen, weil wir vielleicht zur Arbeit müssen, einen Termin haben oder was auch immer.
Ja.
Und dann ist es so. Und deswegen da auch sagen, good enough. Ja, wenn sich diese Feinfühligkeit durchzieht als verlässlicher Signalgeber, ja, dann baut sich eine sichere Bindung auf. Und bitte auch immer dann denken, wir sind alle groß geworden. Ja, und es geht nicht darum, perfekt zu sein als Eltern, sondern es geht darum, einfach das meiste richtig zu machen. Und im Kern zu sagen, hier ist eine emotionale Sicherheit für dich. Ich bin da, wenn du Stress hast. Ja, und in diesen Momenten dann besonders da zu sein.
Ja.
Besonders in emotionalen Momenten. Ich weiß noch, wie irgendwann, da waren unsere beiden, glaube ich, wir haben 2 Töchter, 8 und 10, und da ist der Hamster gestorben. Und das ist natürlich ein emotionaler Moment. Ja, wo es nicht damit getan ist, wenn ich sage, so 15 Minuten, jetzt gehe ich aber zum Sport. Ja, sondern da zu sagen, okay, wir haben jetzt einen emotionalen Moment und da geht es darum, den Verlust zu arbeiten, auch am kleinen Verlust zu üben.
Ja.
Ja, das ist eine Chance, Emotionsregulation auch zu üben in dem Moment, mit dem kleinen Verlust umzugehen, auf den großen Verlust vorbereitet zu sein im Leben. Und dann da einfach da zu sein und zu sagen, hey, es ist okay, die Trauer zu spüren, es ist okay zu weinen und das auch zuzulassen. Und da ist natürlich jetzt auch wieder die Frage, wie gut gehe ich mit meinen eigenen Emotionen um? Und deswegen ist das Wichtigste, was wir machen können als Eltern, unsere eigenen Bindungsmuster zu reflektieren, unsere eigenen Verhaltensweisen zu reflektieren, ja, und auch unseren eigenen Umgang mit Emotionen zu reflektieren, weil Kinder lernen am Beispiel. Na klar, wenn ich ein Problem bei mir mit Ärger habe, dann werde ich auch ein Problem mit dem Ärger haben, den meine Tochter ausdrückt.
Ja, genau, das wäre nämlich jetzt meine nächste Frage gewesen, weil ich meine, die Eltern kommen ja auch aus einem gewissen Kompetenzlevel jetzt bei der Empathie, bei der eigenen Kompetenz. Und wenn es jetzt beispielsweise Emotionen gibt, die man jetzt selber, mit denen man jetzt noch nicht so klarkommt, dann triggert das ja auch, ja. Dann ist das Wut deines Kindes plötzlich ganz, ganz unerträglich.
Ja.
Das sind ja auch wiederum schöne Zeichen, die man dann anschauen kann, um zu sehen, da habe ich irgendwie ein Thema.
Definitiv. Das ist, also ich sag mal, Kinder kriegen ist die beste Therapie, wenn man es reflektiert macht.
Ja.
Ja, weil du wirst konfrontiert mit deinen eigenen Emotionen, mit deinen eigenen Mustern. Und wenn ich das reflektiert mache, kann ich auch meine eigenen Muster einfach durchbrechen und verändern, transformieren, Aber dafür muss ich es bewusst machen und nicht einfach meine Muster, meine alten Muster ausagieren. Und dann ist das eine Chance für beide.
Und beispielsweise, wenn ich jetzt zum Beispiel als Elternteil in der Situation bin, ich merke, mein Kind ist beispielsweise extrem wütend. Ja, Terrible Two, sie hat gerade einen extremen Ausflipper, hat die Banane falsch geschnitten. Und diese Situation, die so scheinbar lapidar ist, die triggert mich richtig und ich werde selber richtig, richtig wütend. Also gehen wir dann zum Beispiel in diesen Prozess rein, dass du sagst, ne, atmen, Emotionen erkennen, definieren, das Gefühl haben und sich dann sozusagen damit, also nicht zu identifizieren und
Und jetzt würde ich noch einen Schritt weiter
durchlaufen.
Gehen. Genau.
Ja?
Das heißt, ich merke, durchatmen, was ist jetzt gerade da? Ja, Gedanken, Körperempfindung, Verhaltensimpulse. Welche Emotion spüre ich gerade? Wo spüre ich die im Körper? Und ich bin mit dieser Emotion bewusst, aber ich bin nicht meine Emotion. Und jetzt frage ich mich eine Sache.
Warum triggert mich das so?
Und ich würde tatsächlich nicht die Warum-Frage stellen, sondern ich würde mir erstmal die Frage stellen, ist die Emotion, die ich gerade erlebe, in Art und Intensität stimmig für diesen Moment? Ja, und jetzt das erstmal zu merken. Und jetzt merke ich vielleicht, diese ist nicht stimmig. Die ist, der Ärger ist stimmig, aber die Intensität ist nicht stimmig. Ja, und dann ist jetzt die Antwort, wenn ich das merke, ich erlebe eine Emotion, das kann eine angenehme oder eine unangenehme sein, die in Art und Intensität stimmig, nicht stimmig ist, dann ist die Antwort, reguliere. Und frag dich jetzt, und jetzt frag dich mal, okay, was ist das, was mich hier konkret herausfordert gerade? Und was sollte ich tun, um es zu meistern? Achtung, ich nehme mal dieses Beispiel und jetzt mündig, wenn ich merke, die Reaktion ist nicht stimmig, jetzt gehe ich in die sogenannte Flexibilitätssequenz, die George Bonanno entwickelt hat, und mache jetzt Folgendes. Das sind drei Schritte. Schritt Nummer eins ist die Frage, was ist gerade die Herausforderung in der Situation und was sollte ich tun, um es zu meistern? Ja, das ist Kontextsensitivität, den Kontext zu erkennen, wahrzunehmen. Zwei ist Reaktionsrepertoire, was bin ich in der Lage zu tun, um dieses Ziel zu erreichen? Und drei ist Feedback-Achtsamkeit. Funktioniert meine Strategie oder nicht? Und wenn nein, fange ich wieder von vorne an. Also Beispiel, wir nehmen das. Ja, du merkst, Kind schreit. Du fragst dich, okay, was fordert mich heraus? Mein Kind schreit. Und jetzt ist die Frage, und ich merke auch, ich brauche Ruhe. Ich habe einen harten Arbeitscenter mehr, ich bin völlig fertig, muss jetzt auch irgendwie runterfahren, sonst breche ich hier gleich zusammen. Ja, das fordert mich gerade heraus. Und das Schreien verhindert es. Was sollte ich tun, um es zu meistern? Achtung, das kann kurzfristig oder auch langfristig sein, zielmäßig. Kurzfristig, jetzt irgendwie zu gucken, hier eine Erleichterung zu kriegen, eine Ruhe zu kriegen. Ich muss jetzt irgendwie zur Ruhe kommen. Langfristig, natürlich dafür zu sorgen, dass sich dieses Verhalten vielleicht verändert. Aber manchmal ist es wichtig zu gucken, was kann ich jetzt tun? Ja, die Frage, die du hast, warum triggert mich das eigentlich? Die könnte jetzt hier eine Antwort sein. Ich muss jetzt rausfinden, warum mich das so triggert. Weil ich merke, es ist gerade nicht stimmig in der Art und Intensität. Ja, und jetzt frage ich mich, was bin ich in der Lage zu tun? Jetzt sage ich, okay, hey, wie geil. Ich habe jetzt die Chance, Live-Regulation zu trainieren. Ich nehme jetzt dieses Schreien einfach mal wahr, ohne zu werten. Und atme einfach ganz ruhig. So, jetzt mache ich das. Und merke, Feedback-Achtsamkeit funktioniert nicht. Ich reg mich immer noch auf. Ja, jetzt frage ich mich, was ist denn eigentlich das, was mich hier wirklich herausfordert? Jetzt stelle ich mir die Frage nochmal, jetzt komme ich vielleicht zu einer anderen Antwort. Und was sollte ich tun, um damit umzugehen? Ja, und jetzt kommt wieder Reaktionsrepertoire. Was bin ich in der Lage zu tun, um dieses Ziel zu erreichen? Funktioniert das? Und dann durchlaufe ich diesen Zyklus von Kontextsensitivität, Reaktionsrepertoire, Feedback-Achtsamkeit. Ja, deswegen nenne ich das bei Misos den Elastizitätsloop. Das durchlaufe ich so lange, bis ich merke, ich habe eine Reaktion gefunden, die funktioniert. Und bitte manchmal, und ich weiß, dass diese Möglichkeit nicht alle haben, aber manchmal ist die Möglichkeit zu sagen, pass auf, ich kann gerade nicht mehr, kannst du mal unser Kind kurz nehmen, ich brauche mal eine halbe Stunde Luft. Ja, was auch immer das ist. Das heißt, es geht nicht nur darum, jetzt denken wir wieder an das, was wir vorhin besprochen haben. Manchmal sind es Strategien der Einflussnahme. Situationsmodifikation, ich ändere was in der Situation, ich sage, ich stehe hier nicht mehr, wir legen uns jetzt hin, ob es jetzt im Liegen schreit oder im Stehen schreit, ist egal. Ja, Situationsmodifikation, Situationsselektion, ich kann gucken, ob ich die Situation wechsle, das wäre zum Beispiel, ich gebe dir mal ganz kurz das Kind, ja, und ich habe kurz Ruhe, wenn es irgendwie geht. Das wären Strategien der Einflussnahme. Auf der anderen Seite sind Strategien der Akzeptanz. Ja, wie kann ich innerlich vielleicht den Moment einfach annehmen? So wie es ist. Vielleicht, indem ich mir sage, pass auf, das ist jetzt eine Phase. Das sind jetzt ein paar Wochen, das sind jetzt vielleicht ein paar Monate, aber es geht irgendwann vorbei. Und ich denke jetzt einfach mal an den Moment, wo ich meine Tochter an den Traualtar führe. Ja, oder was auch immer. Also, ich nehme die Zeitdimension mit rein. Irgendwas, was mir hilft, es anzunehmen. Ja, manchmal sind es Strategien des Gleichmuts. Das wäre sowas wie eine Regulation, vielleicht eine Atmung einzusetzen in dem Moment. Manchmal sind es Momente der Faszination, wo wir einen Perspektivwechsel brauchen vom Coping-Stil. Diese vier Kategorien habe ich: Einflussnahme, Akzeptanz, Gleichmut, Faszination. Und Faszination ist das Gegenteil von Gleichmut. Und hier wären so Sachen drin wie positive Neubewertung, positiver Fokus. Ja, mich zu fragen, hey, was ist trotzdem schön hier in dem Moment? Ja, oder was kann ich daraus lernen?
Ohne, finde ich, in dem Moment, ohne das jetzt zu, ne, also Toxic Positivity ist ja irgendwie wirklich ein Ding.
Ja, ohne, bin ich bei dir.
Das nicht zu verzerren.
Nein,
ne? Also,
deswegen haben wir die vier Strategien. Manchmal kann es auch einfach sagen, pass auf, die Situation ist scheiße.
Ja.
Und ich gucke jetzt, dass ich hier irgendwie durchkomme. Ja, und weißt du, das ist der Punkt. Und in jeder Situation, wie wir es vorhin gesagt haben, Toxic Positivity wäre nur positive Neubewertung ohne den Rest. Deswegen muss ich alles mit reinnehmen und es geht um die Balancierung dieses Reaktionsrepertoires. Weißt du, ich lag vor knapp 4 Jahren im Sommer 2022 im Koma für 5 Tage. Ja, ich hatte Corona und Norovirus und bin ohnmächtig geworden zu Hause. Ich hatte Seminar, Donnerstag, Freitag Seminar gegeben, Samstagmorgen wache ich auf. Ich merke, mir ist komisch, ich gehe auf Toilette, ich kollabiere. Ja, da war noch alles gut. Ich lege mich wieder ins Bett. Meine Frau hat Seminar übernommen. Das war damals in Corona-Zeiten online. Ja, hier genau an diesem Tisch übrigens. Ja, sie gibt hier das Seminar. Ich lag oben und ich liege im Bett und ich kollabiere wieder. Wache auf und merke beim Atmen, irgendwie rasselt's. Ich glaube, ich habe Wasser in der Lunge. Ja, ich rufe meine Frau an. Sie geht nicht ran. Sie ruft mich zurück, sagt, Schatz, ich habe irgendwie das Gefühl, ich habe Wasser in der Lunge. Ich weiß nicht, sollen wir einen Arzt rufen? Weil ich rufe jetzt nicht sofort die Feuerwehr, ne? Sie kommt hoch und sagt, scheiße, es hört sich nicht gut an. Ja, wir rufen die Feuerwehr. Die kamen, wo der Notarzt kam, war mein Blutdruck 60-40. Die konnten fast keinen Zugang mehr legen. Haben mich dann ins Krankenhaus transportiert, ins Ernst-von-Bergmann-Klinikum in Potsdam. Und die Ärzte haben gesagt, 1 Minute später und es wäre es gewesen. Ja, mittlerweile war meine Lunge kollabiert, septischer Schock. Und ich weiß heute noch, wie ich auf diesem Tisch lag und gekrampft habe, ich habe kaum noch Luft bekommen, ich dachte, macht irgendwas, weil ich merke, es ist gleich vorbei. Ja, das macht der Körper nicht mehr lange mit. Und dann guckt der Arzt mich an und sagt, Herr Eilert, wir haben keine Chance, wir müssen Sie ins künstliche Koma versetzen. Und ich weiß, wie ich noch geantwortet habe und gesagt habe, ja. Und dann war es Licht aus und ich habe mich von oben gesehen.
Das war der zweite Teil meines Gesprächs mit Dirk Eilert. Der letzte Teil erscheint nächsten Freitag und ich hoffe, dass du auch wieder dabei bist. Abonniere diesen Podcast, um keine Folge mehr zu verpassen und freue dich jeden Freitagmorgen auf neue Impulse. Ich lade dich herzlich ein, eine Bewertung dazulassen und den Podcast mit Menschen zu teilen, denen du einen gesünderen Alltag wünschst. Dich erwarten spannende Expertinnen und Experten mit frischen Perspektiven auf die wichtigsten Fragen rund um unser gesundes Sein. Du hast Feedback, Fragen oder Themenwünsche? Dann schreib mir gerne einen Kommentar oder eine E-Mail an stephanie@gesundsein-podcast.com. Danke, dass du heute dabei warst und bis zum nächsten Mal bei Gesundsein.